Den Predigttext für die heutige Predigt finden wir in Lukas 2, die Verse 25 bis 35. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden.
Liebe Gemeinde, das neue Jahr nimmt so langsam Fahrt auf. Weihnachten liegt schon mehrere Wochen zurück. Und wenn wir auf Weihnachten zugehen, wenn wir nochmal kurz zurückblicken und uns zurückerinnern, wenn wir auf Weihnachten zugehen, hat jeder irgendwie Erwartungen an dieses Fest. Ja, für manche ist es eine Zeit der besonderen Ruhe und der Besinnung. Man hat Zeit, sich zu entspannen, über das Leben nachzudenken, das Jahr vielleicht zu reflektieren und zu einem Abschluss zu bringen. Für andere ist es ein Fest, an dem man besonders mit der Familie zusammenkommt, mit dem man das gemeinsame Feiern genießt. Und für andere ist es ein Fest, wo die Trauer besonders stark ist, wo Trauer und Einsamkeit umso mehr ins Gewicht fallen, weil sie alleine sind, weil sie schwere Zeiten haben und plötzlich niemand mehr da ist. Aber welche Erwartungen wir auch immer gehabt haben an das letzte Weihnachten, ich glaube, für viele wird es dieses Jahr ziemlich anders gewesen als die Jahre davor. Lockdown und Kontaktbeschränkungen, das war nicht die Schlagzeile, die über allen stand. Keiner konnte sich da irgendwie rausnehmen. Alle waren davon geprägt, was die Monate davor an Entwicklung gebracht haben. Und vielleicht war deshalb ihr Weihnachtsfest besonders stark von Einsamkeit geprägt, ja, weil sie Familie, Freunde nicht sehen konnten, nicht durften. Oder vielleicht gehören sie auch zu den Leuten, die einfach nicht zur Ruhe kommen können, weil alle Welt nur noch dieses eine Thema kennt. Es gibt nichts anderes mehr in den Nachrichten und es wird einem quasi in den Kopf eingehämmert, dass nur das das Entscheidende gerade ist. Und da kann es schon passieren, dass man darüber einfach nicht zur Ruhe kommen kann. Also dass man, obwohl es Weihnachten ist, trotzdem sich nur um dieses Thema dreht. Und es ist eigentlich schade und traurig, dass sich dieser Schatten über eine Zeit gelegt hat, die eigentlich voller Freude und Hoffnung hätte sein sollen und hoffentlich trotzdem für einige gewesen ist. Und auch jetzt, ein paar Wochen nach Weihnachten, sieht es für viele eigentlich nicht anders aus. Und deswegen wollen wir heute einmal einen großen Blick zurück machen. Wir wollen nämlich in dieser Predigt auf die Zeit wenige Wochen nach dem ersten Weihnachten schauen und schauen, wie ist es damals gewesen. Und in Lukas 2, der heutigen Predigttext, da wird uns ein Mann vorgestellt, Simeon, der auch mit ganz besonderen Erwartungen an dieses erste Weihnachten herangetreten ist. Simeon ist eine Person der Bibel, über die wir nur sehr wenig wissen. Es gibt genau diese eine Stelle, von der wir von ihm lesen, und danach taucht er nicht mehr auf. Und es gibt ein paar Personen in der Bibel, die haben relativ wenig Erzählanteil. Und da stellt sich einem die Frage, warum war es Gott denn so wichtig, diesen Bericht hinzuzufügen? Warum musste eine neue Person in die Bibel hineinkommen, um 10 Verse zu bekommen und dann wieder herauszutreten? Und ich bin davon überzeugt, dass wir eine ganze Menge von und durch Simeon lernen können und dass es einen Grund hat, warum Gott uns diese 10 Verse über diesen Mann gegeben hat. Und gerade jetzt, wo für viele das äußerliche Weihnachten doch sehr nüchtern ausgefallen ist, kann uns Simeon helfen, einen Blick auf das wirklliche Entscheidende zu richten. Deswegen wollen wir uns erst die Frage stellen, wer war dieser Simeon eigentlich? Ich lese nochmal Lukas 2, Vers 25 und 26. Da schreibt Lukas: Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Lukas beschreibt uns Simeon eigentlich in einem Satz. Ja, ich weiß nicht, was bei Ihnen stehen würde, wenn Sie sich in einem Satz kurz beschreiben sollten. Bei Simeon sind es eigentlich vier Dinge. Gerecht, gottesfürchtig, wartend und der Heilige Geist war auf ihm. Aber doch einiges an Inhalt in diesen einen Satz gepackt, aber trotzdem eine sehr knappe Beschreibung, die seinen Charakter auf den Punkt bringen soll. Die sagen soll, wer ist dieser Simeon? Und eine Sache geht aus diesem Satz sehr klar hervor, Simeon lebte in einer engen Beziehung zu Gott. Das ist eigentlich so die Quintessenz dieses Satzes, was einem quasi entgegenspringt. Simeon lebte mit Gott. Er war gerecht, das heißt, er war von Gott gerecht gesprochen. Niemand ist von sich aus gerecht, das macht die Bibel sehr deutlich. Und der einzige Weg damals und auch heute ist, gerecht zu sein, ist, dass Gott einen gerecht spricht. Wir werden nachher noch genauer sehen, was das heißt. Und deswegen macht Simeon Gott zu einem wesentlichen Bestandteil seines Lebens. Das drückt dieses Gottesfürchtig aus. Also er rechnete mit Gott, sein Denken war auf Gott ausgerichtet. Es war ihm nicht egal, wie sein Leben vor Gott stand. Gott war für ihn keine Randfigur. Und das zeigt auch die Tatsache, dass der Heilige Geist auf ihm war. Eine Formulierung, die wir im Alten Testament auch öfter mal finden. Und wir wissen vielleicht, dass erst zu Pfingsten der Heilige Geist wirklich in die Christen hineinkam. Jeder Christ heute hat den Heiligen Geist in sich. Und deswegen erstaunt umso mehr diese Formulierung, der Geist war auf ihm. Und das finden wir öfter im Alten Testament, obwohl der Geist noch nicht in den Menschen war, wie es nach Pfingsten geschah. Lesen wir immer wieder davon, dass Menschen zumindest zeitweise den Heiligen Geist hatten und dadurch auch besonders von Gott gebraucht wurden. Das finden wir öfter auch bei den Propheten. Auch bei Zacharias, auch in Lukas finden wir das. Und genau das sehen wir auch hier bei Simeon. Der Heilige Geist hat ihm nämlich eine Botschaft gegeben. Das ist Vers 26. Gott hat ihm durch den Geist versprochen, er würde den Gesalbten Gottes, den Messias oder auch Christus sehen, bevor er stirbt. Und dieser Gesandte Gottes ist niemand anderes als Jesus, der Sohn Gottes selbst, der an Weihnachten in diese Welt hineinkommt. Und das ist ein sehr großes Geschenk von Gott an Simeon. Denn das ist die vierte Sache, die Lukas uns beschreibt. Also gerecht, gottesfürchtig, der Heilige Geist war auf ihm und er wartete. Er war ein Mann, der wartete. Und es spricht viel dafür, dass Simeon auch schon vor dieser Verheißung gewartet hat. Warum sollte Gott ihm das versprechen, wenn es ihm egal wäre? Sondern es war ein Mann, der wirklich diesem entgegengefiebert hat, dass der Messias kommen sollte. Und Gott gibt ihm jetzt dieses Versprechen. Und dieses Versprechen ist jetzt nicht neu, dass Gott einen Messias senden würde. Das finden wir im Alten Testament in den Propheten ganz oft, dass Gott verspricht, es wird jemand kommen, ich werde euch jemanden senden. Und man konnte sogar anhand der Propheten ungefähr einen Zeitrahmen sich errechnen und ausmachen. Und das war die Zeit, in der Simeon gelebt hat, wo der Messias kommen müsste. Man konnte es nicht auf einen Tag genau sagen, auch nicht auf ein Jahr vielleicht. Aber es war relativ klar, wir sind nah dran. Und das wird vielleicht seine Erwartungshaltung nochmal verstärkt haben. Aber Simeon nimmt diese Verheißung Gottes für bare Münze. Wenn Gott es gesagt hat, wird es geschehen. Und umso mehr dürfte ihn Gottes Versprechen gefreut haben, dass er es auch noch erleben würde. Können wir uns ja mal vorstellen, wir würden versprochen bekommen, du wirst ein bestimmtes Ereignis muss noch eintreten, bevor du stirbst. Das muss doch enorm motivieren, auch irgendwie die Freude verstärken. Also ich werde es noch erleben. Es ist nicht nur eine Hoffnung, vielleicht passiert es, sondern ich weiß es. Ja, und das ist etwas Besonderes für Simeon. Und zusammengefasst können wir festhalten, Simeon ist ein Mann, der an Gott glaubt, der mit Gott lebt, der Gottes Verheißung ernst nimmt. Und in Lukas 2, Vers 25 bis 35, sehen wir, dass Simeons Warten auf diesen Messias mit ganz konkreten Erwartungen verbunden ist, die er am Ende an dieses Kind hat, was er dann findet. Und deshalb soll das Predigtthema heute Morgen lauten, Erwartungen an ein Kind. Erwartungen an ein Kind. Und die erste Erwartung, die hatten wir bereits ganz kurz angeschnitten und die wollen wir jetzt vertiefen. Das ist die erste Erwartung, das Kind bringt Trost. Und ich lese uns dazu noch einmal die Verse 25 bis 29. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Simeon wartete auf den Trost Israels und schließlich findet er ihn in dem kleinen Jesus. Da kommen uns sicherlich einige Fragen. Erstens, worüber muss Israel eigentlich getröstet werden? Warum ist das ein so großes Thema? Brauchen wir nicht alle irgendwie Trost? Warum ist das so was Besonderes? Und wie kann es sein, dass dieser Trost durch ein kleines Kind kommt? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir einen kurzen Blick auf die Situation Israels zu der Zeit von Simeon werfen. In der Anfangsgeschichte von Israel machte Gott einen Bund mit Abraham. Und er verspricht ihm, deine Nachkommen werden zahlreich sein, du wirst ein großes Volk sein. Und es geschah auch, es wurde ein riesiges Volk. Dann, weitere Verheißung, Gott selbst würde mit diesem Volk sein. Er würde der Gott dieses Volkes sein. Er würde es segnen. Sie würden ein Land haben, was das ihre sein würde. Und dann, einige Jahre später, dem König David, dem König von Israel, verspricht Gott, deine Linie wird fortdauern. Die Linie wird kein Ende haben. Das waren erstmal die großen Versprechen. Aber wo war all das? Ja, das Volk Israel war groß, aber Fremdherrschaft. Schon seit vielen Hunderten von Jahren. Babylonier, Meder und Perser, Römer jetzt zur aktuellen Zeit. Keine Spur von dieser souveränen Herrschaft der Königslinie von David. Auch das Land kann man nicht wirklich als das ihre bezeichnen. Fremdherrschaft. Es gehört eigentlich nicht ihnen. Sie können nicht bestimmen. Wo ist der Segen Gottes? Es geht ihnen schlecht. Sie werden unterdrückt. Und Gott scheint nicht da zu sein. Also irgendwie all die Versprechen, die wir im Alten Testament finden, scheinen irgendwie nichts mehr wert zu sein. Aber ein genauerer Blick in die Geschichte von Israel zeigt, dass Gott immer und immer wieder eine Sache von dem Volk erwartet hat. Treue und Gehorsam. Er sagt, ich werde euch segnen, aber seid mir treu. Folgt nicht den Götzen, dient nur mir. Seid mir gehorsam, hier habt ihr meine Gebote. Haltet sie und es wird euch gut gehen. Aber immer und immer wieder scheitert dieses Volk Israel an diesem Gebot. Wir lesen ganz oft, wie Götzendienst in das Volk hineinkommt, wie sie dann kurz wieder sich zurückkehren zu Gott, um dann wieder Götzendienst zu treiben. Wie sie ungehorsam waren, rebellisch waren, sich immer wieder aufgelehnt haben gegen Gott. Und deswegen wendet Gott sich von seinem Volk ab. Er überlässt es sich selbst. Und das spiegelt sich jetzt wieder in dieser aktuellen Zeit. Viele hundert Jahre schon Fremdherrschaft, aktuell Bedrückung von den Römern. Was für eine Tragik. Das Volk Gottes ohne ihren Gott. Das ist eigentlich das Schlimmste, was die damalige Situation von Simeon ausgezeichnet hat. Und das Schlimmste daran auch ist vor allem, dass die meisten mehr unter der römischen Fremdherrschaft zu leiden scheinen, als unter der Abwesenheit Gottes. Ja, die meisten hatten eher die Hoffnung, endlich die Römer loswerden. Endlich wieder frei sein. Und selbst die religiösen Führer Israels, die Schriftgelehrten und Pharisäer, waren so mit ihrem Ansehen von Menschen und Römern beschäftigt, dass ihr sogenannter Gottesdienst eigentlich mehr Schein als Sein war. Es war eine religiöse Fassade, wo dann eher politische Motivationen hintersteckten. Und was für ein schlimmer Zustand von einem Volk, das eigentlich in besonderem Maße von Gott auserwählt und gesegnet war. Aber nicht so Simeon. Aber es findet sich im Alten Testament auch ein Lichtblick. In den prophetischen Büchern finden wir nicht nur die Verheißung, dass Israel diese Vorzüge verlieren würde, sondern dass Gott sich seinem Volk wieder zuwenden wird. Das finden wir in Jesaja ganz viel, aber auch in den anderen Propheten. Gott würde sie trösten, er würde sie wieder aufrichten, indem er seinen Gesalbten, den Messias, senden würde. Der würde das Reich Gottes wieder aufrichten, die Linie Davids würde weitergehen. Und das Elend würde beendet sein. Und wenn wir einen kurzen Blick in den Propheten Jesaja werfen, dann werden wir sehen, woher Simeon seine Hoffnung gehabt hat. Wir haben es eben in der Lesung auch schon gesehen, Jesaja 40, ich lese nochmal die Verse 1 bis 5. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet und dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für all ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Und dann Vers 10. Siehe, Gott der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und er wird sich und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Das ist das Versprechen, was Gott durch den Propheten Jesaja dem Volk gibt. Und es gibt noch viele weitere. Wenn wir jetzt die folgenden Kapitel von Jesaja lesen würden, der Gedanke des Trostes taucht eigentlich ab Kapitel 40 bis zum Ende auf. Immer wieder Gott tröstet sein Volk. Lohnt sich das einmal nachzuvollziehen. Da wird ganz viel über den verheißenen Messias auch gesagt. Ein Lichtblick. Es würde jemand kommen, der die Herrschaft wieder aufrichten würde. Und deshalb spricht Lukas auch von dem Gesalbten des Herrn. Der Gesalbte ist derjenige, der von Gott rechtmäßig eingesetzt ist. Ja, wir lesen oft, dass Könige gesalbt werden, dass Priester gesalbt werden. Das heißt, sie werden ganz bewusst von Gott in diese Rolle eingesetzt. Und so war auch der, den er senden würde, der rechtmäßige Herrscher. Auf diesen Herrscher hofft Simeon. Aber es ist sehr spannend, da steht nämlich nicht nur der Trost Simeons, sondern der Trost Israels. Also Simeons Hoffnung war nicht nur ein Trost für sich selbst, sondern ein Trost für ganz Israel. Er hatte ein Anliegen für sein Volk. Das Volk war am Boden zerstört. Das Volk musste getröstet werden. Und die Befreiung von der Fremdherrschaft der Römer war sicher ein Teil dieses erhofften Trostes. Und diese Hoffnung teilten auch viele seiner Zeitgenossen. Der Messias würde kommen und endlich Freiheit. Endlich wieder eigene Herrschaft. Keine Römer mehr. Und inwiefern unterscheidet sich vielleicht die Erwartung Simeons davon? Ich denke, den Schlüssel finden wir in Vers 25, wo er beschrieben wird. Simeon lebt in einer Beziehung mit Gott. Es kann ihm nicht nur um diese Befreiung von den Römern gegangen sein. Das wäre irgendwie zu kurz gedacht. Das würde nicht passen. Simeon wird sicherlich nicht in Gang sein, wie viel Heuchelei um ihn herum passiert ist, wie geistlich verkümmert das Volk eigentlich war. Und wie schön wäre es, wenn das Volk wieder umkehren würde. Wenn Gott wieder ihr Gott wäre, dann nicht nur die Römer weg, sondern Gott wieder der Gott Israels wäre. Das wäre doch echter Trost für leere und geplagte Menschen. Und Simeon war sich gewiss, Gott würde sein Versprechen zu seinen Lebzeiten erfüllen. Er würde den Messias sehen. Und dieses Wissen wird sich sicherlich auf sein Leben ausgewirkt haben. Ich kann mir vorstellen, dass ein gewisser geistlicher Druck auf ihm gelastet hat, im positiven Sinne. Denn es konnte jeden Augenblick soweit sein. Er wusste nicht den Tag, aber er wusste, es wird geschehen. Wie konnte er sich dann leisten, mit sich selbst beschäftigt zu sein, Gott links liegen zu lassen? Ja, heute wird es schon nicht passieren, heute kann ich mal mein Ding machen, morgen warte ich wieder. Ja, denk mal, das ist total absurd und das passt auch nicht zu Simeon. Er wird jeden Tag darauf gewartet haben. Sein Leben wird darauf fokussiert gewesen sein. Und hier geht es uns eigentlich sehr ähnlich wie Simeon. Wenn wir das Neue Testament lesen, die Evangelien bis zum Ende lesen, bekommen wir das Versprechen, dieses Kind kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und auch wir haben die Erwartung, irgendwann kommt Jesus wieder. Wir haben nicht das Versprechen, dass wir es erleben werden. Aber es könnte sein. Es ist alles bereit, es könnte so jeden Augenblick soweit sein, dass Jesus wiederkommt. Und Simeon hat auf Gottes Verheißung hingefiebert. Worauf fiebern wir hin? Was prägt unser Leben? Was treibt uns an? Das neue Auto, Erfolg, ein größeres Haus, die Familie vielleicht, Freunde. Aber wo erwarten wir Gottes Verheißungen für unser Leben? Die Bibel ist voll davon. Leben wir auch in Erwartung von Gottes Verheißung? Suchen wir diese Verheißungen in der Bibel? Suchen wir sie im Gebet, Gott zu verstehen? Das sollte unser Leben antreiben. Das sollte unsere Erwartung sein. Aber wir kommen zurück zu Simeon. Eines Tages ist es endlich soweit. Der Heilige Geist führt ihn in den Tempel. Und dort findet er Maria, Josef und das kleine Kind, Jesus. Wir wissen keine Details, wir wissen nicht genau, wie der Geist ihm das gesagt hat, weil die Bibel schreibt nur in dieser Einfachheit darüber. Und darum geht es hier auch gar nicht weiter. Also irgendwie bekommen sie mir die Gewissheit, jetzt in den Tempel. Und dort findet er das richtige Paar mit dem Kind. Auch da wir wissen nicht, wie das passiert ist. Da waren vielleicht mehrere Leute, mehrere Familien mit Kindern, wissen wir nicht, aber er findet das richtige Paar. Und Vers 27 berichtet davon, dass Maria und Josef im Tempel sind, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte. Ja, das war der Grund, warum die überhaupt jetzt da waren. Und was das genau ist, das finden wir in Lukas 2, Abvers 21, also die Verse vor uns im Abschnitt. Und im Wesentlichen sind es drei Punkte. Zum einen, ein Kind musste beschnitten werden am 8. Tag. Das war schon vorher geschehen. Und jetzt sind wir schon am 40. Tag. Dann, eine Frau galt, wenn sie einen Sohn geboren hatte, erst 7 Tage als unrein und dann nochmal 33 Tage musste sie zu Hause bleiben, also diese 40 Tage. Und danach sollte sie ein Reinigungsopfer bringen, um rituell wieder rein zu sein. Das war die Vorschrift im Alten Testament. Und das Dritte, wenn ein erstgeborener Sohn geboren wurde, sollte er Gott geweiht sein. Das war ein Andenken quasi an die erste Passahnacht, als Gott Israel aus Ägypten rausgeführt hatte. Hatte Gott die Erstgeborenen vom Volk Israel verschont im Vergleich zu den Ägyptern. Und deswegen sollten jetzt die Erstgeborenen Gott besonders geweiht sein und man konnte sie quasi von diesem Dienst für Gott lösen, indem man ein bestimmtes Opfer brachte. Das war die Praxis im Alten Testament, in den Gesetzen festgeschrieben. Und deswegen waren Maria und Josef jetzt in dem Tempel. Die Reinigungszeit von Maria war vorbei und jetzt war das Opfer fällig für sie und für Jesus. Und Simeon ist zum selben Zeitpunkt auch im Tempel. Und er sieht diese Familie und wir wissen nicht genau, ob dazwischen noch irgendwas passiert ist, aber letztendlich, er hat das Kind auf dem Arm. Und als er diesen kleinen Säugling im Arm hat, bricht es aus ihm heraus, ein Lob an Gott. Wie ist diese Freude an so ein kleines Kind zu erklären? Es ist doch nur ein hilfloses kleines Baby. Ja klar, ich freue mich auch, wenn ich ein Baby auf dem Arm habe, besonders mein eigenes. Aber ich denke, die Reaktion von Simeon ist noch mehr als nur die Freude über ein kleines Kind, die auch in vielen von uns ausgelöst werden würde, wenn wir ein Kind auf dem Arm haben. Er sieht in dem Kind das Versprechen Gottes als erfüllt. Er sieht es nicht nur als ein Kind wie jedes andere auch, sondern das ist der Gesandte Gottes, der Trost Israels. Und auch wenn er hier nicht die finale Verwirklichung des Trostes sieht, er sieht noch nicht, wie das passieren würde. Er sieht erstmal nur ein Kind. Aber er weiß, Gott hat ihn geschickt und Gott wird auch den Rest noch tun. Der Trost wird kommen durch dieses Kind und jetzt ist es da. Und das reicht mir. Und deswegen sagt er, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden, Vers 29. Er hat alles gesehen, was er sehen muss. Es wirkt fast so, als hätten die Dinge der Welt nun überhaupt keine Anziehungskraft mehr auf ihn. Das Ziel seines Lebens ist erreicht und jetzt kann es auch zu Ende sein. Wir wissen nicht, wie lange er noch gelebt hat danach, aber er war jetzt bereit zu gehen. Das hat ihm gereicht. Und das zeigt sein großes Vertrauen auch in die Wege Gottes. Er hätte auch beten können, Herr, bitte zeig mir doch, wie das zu Ende geht. Ich will auch sehen, wie der Trost kommt. Aber das brauchte er nicht mehr. Er selbst war hier schon getröstet, weil er wusste, es geht weiter. Und worin besteht der Trost dieser Begebenheit für uns heute? Wie können wir daraus Trost für unser Leben gewinnen? Wir haben zu Simeon einen großen Vorteil. Denn die Bibel ist da nicht zu Ende. Es kommen noch etliche Seiten. Und wir blicken insgesamt auf 2000 weitere Jahre zurück, die nach diesem kommen, wo wir einiges in der Bibel lesen können und einiges einfach auch die Geschichte gezeigt hat. Und wir blicken auf 2000 Jahre zurück, in denen Gott sich als glaubwürdig gezeigt hat. Wir dürfen zum einen sehen, wie es mit dem Kind weitergegangen ist, wie Gott diesen Plan zur Vollendung geführt hat, ungehindert aller menschlichen Angriffe. Aber wir dürfen auch sehen, wie durch die ganze Kirchengeschichte hindurch Gott treu gewesen ist, wie Gott sich als glaubhaft und glaubwürdig herausgestellt hat. Und das macht umso mehr Mut auch für all die Verheißungen, die noch ausstehen, die noch kommen werden, zum Beispiel, dass Jesus wiederkommen wird. Und zum Beispiel verspricht Gott uns in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken oder auch Ruhe geben. Ja, das ist die Verheißung, bei Jesus gibt es Trost, bei Jesus gibt es Ruhe von all den Sorgen, die dich umtreiben, von all der Last, die dich bedrückt. Bei Jesus gibt es diesen Trost und das ist für uns genauso glaubwürdig, wie es für Simeon damals gewesen ist. Und ich denke, das kann uns besonders in der aktuellen Zeit wirklich ein großer Trost sein, dass Gottes Nähe trotzdem da ist. Gott ist immer nah. Egal, wie viel Abstand wir zu Menschen halten sollen, Gott ist nah. Und Gottes Nähe ist jederzeit abrufbar. Aber den Trost, den Simeon erwartet hat, der hat noch eine weitere Dimension. Was ist noch tröstender als nur der Messias, der die Königslinie weiterführt, der befreit von Römern. Es ist letztendlich die Befreiung von dem größten Unterdrücker, der Simeon geknechtet hat, der die Menschen damals geknechtet hat und der auch uns heute knechtet. Nämlich es ist die Sünde. Und damit kommen wir zur zweiten Erwartung, die Simeon an das Kind hat, nämlich das zweitens, das Kind bringt Rettung. Erstens, das Kind bringt Trost, zweitens, das Kind bringt Rettung. Und wir lesen weiter ab Vers 30. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Simeon sieht in Jesus nicht nur den zukünftigen König und Tröster Israels, sondern das Heil für die ganze Welt. Wie stellen Sie sich eine heile Welt vor? Ich denke, wenn wir diese Liste jetzt wirklich zusammentragen würden, da würde einiges auf der Liste draufstehen. Vielleicht keine Kriege mehr. Schluss mit Gewalt und Hass. Menschen sollen gerecht miteinander umgehen. Die Regierung soll Böses bestrafen, Gutes belohnen. Oder der Wunsch nach dem Ende von Leid vielleicht. Die Liste lässt sich hier beliebig fortsetzen. Aber offensichtlich sind wir sehr weit entfernt von dieser sogenannten heilen Welt. Ja, also es gibt Phasen, da sieht es besser aus, aber niemand würde sagen, die Welt ist wirklich heil. Alles ist im Lot, alles läuft so, wie wir uns das wünschen. Wir tun und machen, aber wir kriegen es irgendwie nicht hin, diese heile oder gesunde Welt herzustellen. Aber warum? Warum können wir als vermeintlich vernünftige Menschen all diese Probleme nicht lösen? Ja, warum kriegen wir das in so vielen Jahren nicht in den Griff, eine heile Welt zu schaffen? Und das liegt einfach daran, dass in Gottes Augen das eigentliche Problem nicht all die Dinge sind, die wir eben beschrieben haben, sondern es ist ein ganz anderes. Es ist die Sünde. Und alle, die die Predigtreihe zu 1. Mose bis jetzt verfolgt haben, dürften ein sehr klares Bild davon haben, was Sünde ist. Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Und das finden wir bei den ersten Menschen im Garten Eden, Adam und Eva, wie sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, rebelliert haben, selbst das Ruder in die Hand nehmen wollten. Und dadurch kommt das Böse in die Welt. Und diesem Problem steht jeder Mensch gegenüber. Niemand kann sich rausnehmen. Und diese Auflehnung gegen Gott hat eine unüberwindbare Trennung von Gott zufolge. Im Garten Eden muss Gott letztendlich Adam und Eva aus diesem Garten verbannen. Und sie hatten nicht mehr diesen konstanten Zugang zu Gott, wie sie ihn vorher hatten. Da war eine Barriere zwischen ihnen und dem Gott, dem sie vorher einfach so begegnen konnten. Es war eine ganz ungezwungene Gemeinschaft. Und das war von jetzt auf gleich vorbei. Und letztendlich hat diese ewige Trennung von Gott zur Folge, dass wenn wir sterben, diese Trennung für ewig fortbesteht. Es gibt dann keine Chance mehr, diesen Zustand zu ändern. Und in einer Ewigkeit ohne Gott, auch wenn manche Menschen das als ihren Traum beschreiben würden, endlich mal höre ich nichts mehr von diesem Gott, gibt es nichts Schönes mehr, nichts Gutes mehr. Es gibt nur noch Leid, nur noch Trauer, kein Licht, keine Wärme. Denn all das hängt an Gott. Und von dieser Trennung, von Gott geheilt zu werden, das ist die wichtigste Heilung, die die Menschen brauchen. Das ist der Schlüssel für eine heile Welt. Das Problem muss gelöst werden. Und als Simeon dieses kleine Kind auf dem Arm hat, da kann er nicht anders als herauszubrechen, das ist das Heil Gottes in meiner Hand. Oder auch die Rettung Gottes, schreibt die Bibel auch häufiger. Dieses Kind war der Heiland, der Retter. Und auch wie beim Trost sieht er hier nicht die vollendete Rettung. Er sieht nicht, wie es geschehen würde. Aber wie auch beim Trost weiß er, es kommt. In diesem Kind wird es geschehen. Gott bringt Rettung in diese Welt. Und wir wissen, wie es weiterging. Wir wissen, wie der Rettungsplan Gottes bis zum Ende durchgeführt wurde. Dieses Kind wird erwachsen. Und mit ungefähr 30 Jahren beginnt Jesus seinen öffentlichen Dienst. Er lebt ein Leben, das 100% im Einklang mit Gottes Willen ist. Er tut keine einzige Sünde. Er lebt immer ein vollkommenes Leben. Und man kann am Ende deswegen stellvertretend am Kreuz sterben für die Schuld, für deine Sünde und meine Sünde, für die eigentlich ich hätte sterben müssen. Aber er kann es, weil er komplett schuldlos ist. Und dieses Heil beschreibt Simeon in den Versen 31 und 32 etwas ausführlicher. Wir erfahren als erstes, dass dieses Heil für alle Nationen da ist. Er sagt, dass du vor allen Völkern bereitet hast. Wir lesen im Alten Testament hauptsächlich von Gottes Wirken mit Israel. Dass Gott Israel führt, dass Gott sich Israel zuwendet, dass Israel das auserwählte Volk ist. Aber jetzt wendet sich Gott ganz bewusst auch den Nicht-Israeliten zu, den Heiden, allen Nationen. Und davon spricht auch schon Jesaja in Jesaja 49, Vers 6. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, Knecht ist hier der Messias, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein, bis an das Ende der Erde. Also hier sehen wir sehr klar, woher Simeon seine Formulierung zu haben scheint. Er scheint den Propheten Jesaja gut gekannt zu haben. Er wird die Rolle vielleicht gehabt haben oder zumindest Zugriff gehabt haben. Und wir sehen hier jetzt eigentlich zwei Wirkungen dieses Heils und dieses Kindes, die Simeon uns hier vorstellt. Einmal für die Nichtjuden und für Israel. Für die Heiden, die Nationen, ist das Kind ein Licht zur Offenbarung. Wie dürfen wir das verstehen? Bis hierhin waren die Nationen in der Finsternis. So beschreibt es auch Jesaja. Und das liegt daran, dass sie diese direkte Offenbarung von Gott nicht hatten. Gott hatte sich wirklich seinem Volk Israel in besonderer Weise zugewandt, sich ihnen in besonderer Weise offenbart und gezeigt. Das hatten die Heiden erstmal nicht. Die Israeliten hatten die Gesetze von Gott, die hatten Propheten, die ihnen Gottes Botschaften gebracht haben. Aber die Heiden hatten das nicht. Aber die Bibel sagt auch, dass die Heiden trotzdem keine Entschuldigung haben, weil sie haben immerhin die Schöpfung. Sie können darauf kommen, dass es einen Schöpfer gibt, auch wenn sie diese direkte Offenbarung Gottes nicht haben. Aber das ändert sich hier. Der Retter kommt jetzt auch zu den Heiden. Er bringt auch ihnen Licht in ihre Finsternis. Er bringt auch ihnen die direkte Verbindung zu Gott, die persönliche Offenbarung. Und wie dankbar können wir dafür sein, dass wir dadurch auch hineingenommen sind in diesen Rettungsplan. Wenn das nur für Israel gelten würde, säßen vermutlich die meisten von uns nicht hier, weil es dann für uns nicht gelten würde. Aber dieser Vers macht Mut, es gilt für alle. Und für Israel ist dieses Heil ein besonderes Vorrecht, eine besondere Ehre. Der Retter kommt aus ihrer Mitte. Ja, sie waren schon immer ein auserwähltes Volk für Gott. Und Gott zeigt hier, dass es immer noch so ist. Der Messias kommt aus dem Volk Israel. Und Simeon nutzt hier den Begriff Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Gottes war für Israel immer ganz besonders. Es hat eine besondere Stellung gehabt. Es ist ein Zeichen für Gottes Vollkommenheit, für Gottes Heiligkeit, aber auch für Gottes Nähe. Wir können einen kurzen Blick auf 2. Mose werfen. Nur als ein einziges Beispiel, wir könnten deutlich mehr Beispiele finden. 2. Mose 24, Vers 16. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Und dann lesen wir davon, dass Mose genau da auch hineingeht und direkt in Kontakt ist mit Gott in seiner Gegenwart. Oder wenn wir noch einmal weiterlesen, 2. Mose 40, Vers 34, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, der Vorläufer des Tempels, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Das heißt, die hatten ein großes Zelt in der Mitte des Volkes, alle anderen Zelte waren drumherum, und dort war Gott, also inmitten des Volkes. Gott wohnte symbolisch betrachtet mitten unter dem Volk, zunächst in der Stiftshütte und später lesen wir auch Ähnliches vom Tempel. Und umso mehr schockiert eigentlich, wenn wir uns die Propheten zu Hesekiel kommen, da gibt es eine Stelle, dass die Herrlichkeit des Herrn aus dem Tempel weicht. Und das war etwas Schockierendes für ganz Israel, weil das, was so normal ist, Gott wohnt in diesem Tempel, das ist ein besonderes Zeichen für Gottes Nähe, das ist nicht mehr da. Gott verlässt sein Volk, er verlässt diesen Tempel. Es ist nur noch ein leeres Haus. Der Gottesdienst ab da, es war einfach nur eine Praxis, aber ohne echtem Leben dahinter. Gott geht und überlässt das Volk sich selbst, weil das Volk Gottes Fürsorge und Nähe ablehnt. Aber hier in Jesus Christus, in diesem Heil, in diesem kleinen Kind, kommt Gottes Herrlichkeit wieder zurück nach Israel. Und das haben viele Juden damals nicht geglaubt, auch viele heute glauben nicht, dass Jesus der wirkliche Messias war. Aber es drückt aus, auch die Juden brauchen diese Rettung. Nur weil ich ein Jude bin, heißt es nicht, dass ich das Erlösungswerk nicht brauche. Das wird hier sehr deutlich. Das Heil ist das Licht der Nation, aber auch die Herrlichkeit Israels. Und letztendlich heißt es nur, Heiden werden durch das Kind gerettet und die Juden werden durch dieses Kind gerettet. Rettung für alle. Und bis hierhin ist die Botschaft von Simeon über das kleine Kind schon sehr, sehr beeindruckend. Und auch die Eltern sind total erstaunt über das, was Simeon über ihr Kind sagt. Also sie wussten sicherlich mehr als jeder andere, was dieses Kind besonders macht. Vor allem Maria. Sie wusste, dieses Kind ist nicht auf einem natürlichen Wege gezeugt. Es ist ein Geschenk von Gott. Es ist Gottes Sohn, den ich hier austragen durfte. Mose wird es auch bis zu einem gewissen Maß begriffen haben. Und trotzdem erstaunen sie hier, weil sie sich wahrscheinlich diese Dimensionen gar nicht vorgestellt haben. Dass es so weit gehen würde. Rettung für die Welt, nicht nur Israel. Es geht noch viel weiter als vielleicht erwartet. Aber Simeon ist immer noch nicht fertig. Er geht weiter und spricht jetzt darüber, wie konkret das Heil zu den Menschen kommt. Aber auch, welche Auswirkungen es hat. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Drittens, das Kind bringt Trennung. Die letzten beiden Verse. Ab 34. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbart werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die letzten beiden Verse scheinen irgendwie nicht zu passen. Ja, bis hierhin eine Lobeshymne, nur Positives. Wir lesen von Trost, von Rettung. Und jetzt kommt Fall, Widerspruch, Schwert. Also eigentlich das Gegenbild dazu, möchte man meinen. Und Simeon richtet sich hier in besonderer Weise an Maria, die Mutter. Man vermutet, dass Josef später nicht mehr gelebt hat, um die Vollendung wirklich zu erleben. Das heißt, er war gar nicht mehr dabei, als es zu den Dingen kommt, die hier beschrieben werden. Maria aber sehr wohl. Sie stand bis zum bitteren Ende bei Jesus und hat alles miterlebt. Und deswegen auch die Formulierung, ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Also es wird dich zerschneiden. Es wird dir wehtun, was mit deinem Sohn passieren wird. Es wird wirklich Auswirkungen haben auf dich. Simeon nennt hier drei Bilder. Fallen und Aufstehen, Zeichen des Widerspruchs, Schwert. Und zum Beginn seines Wirkens auf der Erde mit ca. 30 Jahren genoss Jesus das Ansehen der meisten im Volk. Er war wirklich eine Persönlichkeit, die positiven Einfluss auf das Volk ausgeübt hat. Sie waren beeindruckt von seinen Wundern, sie waren beeindruckt von seinen Lehren großteils. Große Menschenscharen folgten ihm, hörten ihm zu, mit unterschiedlichen Erwartungen. Aber prinzipiell waren die meisten Menschen ihm positiv gegenüber eingestellt. Viele hofften vielleicht wirklich, dass er das Reich auf dieser Erde aufbaut, dass er die Römer jetzt und gleich vertreibt und sein Reich aufbaut. Das finden wir ganz stark in dem Einzug nach Jerusalem. Sie hoffen, der König kommt, der jetzt sein Reich aufbaut. Aber wenn wir die Evangelien bis zum Ende lesen, merken wir, dass immer mehr Feindschaft und Ablehnung auftaucht. Die Menschen lehnen ihn bewusst ab. Sie merken, dass seine Lehren provozieren. Die Lehren sind hart. Sie fordern dazu auf, das alte Leben sein zu lassen, alles umzukrempeln. Damit kamen viele nicht klar. Und es offenbart sich immer mehr unter dieser Hülle der Religiosität ein Geist der Rebellion, der Ablehnung gegen Gott. Und letztendlich wird Jesus dann auch hingerichtet. Aufgrund dieses Hasses ihm gegenüber und dem, was er über Gott sagt, über diesen Absolutheitsanspruch. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin wirklich der. Und das wollten vor allem die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht wahrhaben. Und so wird er wirklich zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, so wie Simeon es hier auch schreibt. Die Menschen haben sich an ihm gestoßen und letztendlich sind viele an ihm gefallen. Und wieder können wir bei Jesaja Kapitel 8, Vers 14 und 15 genau diese Formulierung auch finden. Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, den beiden Häusern Israels, zur Schlinge und zum Fallstrick, den Bewohnern von Jerusalem. Viele unter ihnen werden straucheln und fallen, werden zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Also genau dieses Bild. Jesus wird ein Stein sein, an den die Menschen sich stoßen, an dem sie fallen werden. Und diese Verse beinhalten eine erschreckende Wahrheit. Nicht nur werden Heiden auch gerettet, schlimm genug für die Juden damals, dieses Wissen. Nein, Juden werden auch nicht gerettet. Juden werden fallen, werden zerschmettert werden an diesen Messias, weil sie ihn ablehnen. Und das Herz der Menschen hat sich im Grunde nicht geändert. Jeder steht von Natur aus Gott feindselig gegenüber. Menschen stoßen sich an Gott. Auch heute um uns herum. Wie oft haben wir das vielleicht schon entdeckt, erlebt? Wir erzählen Menschen von diesem Gott und es passt ihnen einfach nicht in den Kram. Es steht so entgegen all dem, was man irgendwie lebt und was so dein Lebensstil ist. Das kann nicht wahr sein. Und so stoßen sich auch heute noch Menschen an diesen Gott, weil er ihr Lebenskonzept in Frage stellt. Aber in diesen Versen gibt es auch eine frohe Botschaft. Ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben. Es gibt Fallende und es gibt Aufstehende. Ja, es ist nicht nur, dass alle fallen, wenn sie Jesus gegenüberstehen und am Boden liegen, sondern es gibt auch welche, die aufstehen. Und die Bedingung fürs Aufstehen ist, ich muss vorher liegen. Ja, also wenn ich stehe, kann ich nicht aufstehen, offensichtlich. Das heißt, ich muss vorher am Boden liegen und dann kann mir dieses Kind auch eine Hilfe sein, aufzustehen. Wie kann das sein? Damit wollen wir es am Ende noch ganz kurz betrachten. Das wird am Ende von Vers 35 deutlich. Da sagt Simeon, aus vielen Herzen und sollen die Gedanken geoffenbart werden. Heißt, Jesus ist dafür da, um zu trennen. Es soll offenbar werden, was ist in deinem Herzen. Und das bedeutet nichts anderes als das, dass die Sünde und die Hilflosigkeit, die in den Menschen ist, offenbart werden muss. Jeder Mensch muss erkennen, wie er selbst vor Gott steht. Und dann gibt es die beiden Möglichkeiten, das anzunehmen und sagen, ja, ich bin dieser Sünder, der vor Gott am Boden liegt. Aber ich möchte dieses Kind annehmen und ich möchte daran glauben, dass dieses Kind wirklich Rettung bringt und dass dieses neue Leben, dieses neue Lebenskonzept, das mein Konzept ist, dass ich mein Leben umkrempeln möchte. Dann gehöre ich zu denen, die dadurch aufstehen und neben Jesus stehen. Und dann gibt es auch die, ja, die meinen, dass sie stehen, die sagen, nein, das stimmt alles gar nicht, ich bin gar nicht so schlimm und ich brauche diesen Gott gar nicht. Sie denken, sie stehen, aber sie werden fallen. Und Jesus trennt. An Jesus entscheidet sich all das, alles. Entweder fallen oder aufstehen. Entweder ihm widersprechen oder ihn annehmen. Und es gibt nur genau diese beiden Ausgänge. Es gibt nicht irgendwas dazwischen. Entweder ja oder nein. Und jeder muss sich am Ende entscheiden. Stehe ich auf der einen Seite oder auf der anderen? Auf der anderen Seite. Ich möchte noch am Ende ganz kurz zusammenfassen. Simeon hatte große Erwartungen an das kleine Kind. Es sollte erstens der Trost sein. Das Kind bringt Trost. Der Messias, der Gesalbte Gottes, der Israels Herrschaft wieder aufrichten würde. Aber er sollte zweitens auch die Rettung bringen. Das Kind bringt Rettung. In diesem Kind liegt die Hoffnung für jeden von uns auf ewige Rettung, auf ewige Gemeinschaft mit Gott. Aber das Kind bringt auch Trennung. Es trennt zwischen denen, die das annehmen und denen, die das ablehnen. Auf welcher Seite stehst du? Was ist mit deinem Herzen? Das ist eine Frage, die können wir vor uns herschieben. Niemand zwingt uns, sie jetzt zu beantworten, aber wir können es maximal bis zu unserem Tod vor uns herschieben. Und dann wird diese Frage beantwortet. Und das Schlimme ist, dann können wir sie nicht mehr ändern, diese Antwort. Dann ist es endgültig. Was erwartest du in diesem Jahr 2021 von Jesus? Ist Jesus dir egal? Sind Weihnachten und Ostern einfach nur zwei nette Feste, die hoffentlich wieder ohne Beschränkung gefeiert werden können, wo man Freunde und Familie sehen kann? Aber was ist mit all den Tagen zwischen diesen Feiertagen? Aber vielleicht lebst du schon in dieser Beziehung mit Gott. Was erwartest du von diesem Kind? Was erwartest du von Jesus? Erwartest du Trost und Beistand von ihm? Erwartest du seine Verheißung? Fieberst du ihm entgegen? Richtest du dein Leben danach aus, diesem Kind immer mehr auch zu begegnen und mehr zu verstehen, was es dir bringen kann? Wir dürfen Großes von Jesus erwarten, wie Simeon es auch getan hat. Und wie es auch bei Simeon war, sollte das in unserem Leben wirklich praktische Konsequenzen haben, dass unser Leben das auch widerspiegelt. Wir warten auf die Verheißung Jesu. Wir fiebern diesem Kind entgegen und wir leben dafür, uns an diesem Kind auch zu freuen, dieses Kind zu loben und zu preisen. Amen. Ja, unser Vater, wir danken dir für diesen Bericht von Simeon. Wir danken dir, ja, dass du deinen Sohn in diese Welt gegeben hast und dass es wirklich ein Trost auch für uns ist, dass es Rettung in diese Welt bringt. Und danken dir, dass du uns einfach so klar auch vor Augen stellst, ja, dass du eingreifst in diese Weltgeschichte und dass diese Welt dir nicht egal ist, sondern dass du Anteil hast an ihr. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.